Gut, eigentlich immer so ein Ding, das müsste man haben, weißt du, so hier, so Headphones, ein Headset.
So mit Anschluss.
Das würde ich gern haben. Ne? Und dann nächste Mal.
In Gold.
Genau, und dann hier so, so Treppen hoch, so hoch und runter.
Das wäre dann zu deutsch.
Ja, genau, okay. Na gut. Gut, Herr, ich danke dir, dass du einfach ein guter Gott bist, Herr. Ich danke dir, dass wir ganz entspannt sein dürfen und einfach dein Wort, auf dein Wort hören dürfen, Herr, dass du es uns offenbarst, dass du mit deinem Geist einfach da bist, gegenwärtig bist und ja, jedem das gibst, was er braucht, Herr. Ja, das ist wirklich gut und entspannend zu wissen, Herr, dass du wirkst, dass es in deiner Hand liegt, Herr, und dass es auf guten Boden fällt und das Wort einfach verteilt wird, ne, gesät wird, aber Herr, du bist der, wo Frucht bringt, und so kann ich da ganz entspannt einfach streuen, Herr, und was draus wird, das ist deine Sache, Jesus. Amen. Ja, es ist ja immer schwierig, sich vorzubereiten, und wie gesagt, der Stefan sagt, ja, mach was der Herr dir aufs Herz legt, ne, das ist ja gut, hat man super toll, ne? Kann man alles Mögliche machen. Ne? Habe ich natürlich auch dann den Herrn gefragt und relativ schnell kam, was als Thema heute dran ist. Ne? Jetzt lässt sich es nicht mehr ändern, ne? Jetzt ist es so. Wir werden eben Römer 8 uns anschauen. Ne? Römer 8, das ist das Leben im Geist. Ne? Also, als ich es dann durchgelesen habe, war es mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich für heute dran ist. Aber doch, da steckt so viel, also als ich es dann durchgelesen habe, da steckt natürlich so viel drin, dass ich sage, das heute zu machen, da kann man, es gibt sicher Leute, die dort wahrscheinlich einen ganzen Monat davon erzählen können, jeden Abend. Das wird man jetzt eben auf heute beschränken. Ich hoffe, es schläft dann keiner ein. Ich habe, es geht das Leben im Geist. Das Leben im Geist. Und das Schöne auch hier ist ja in dem Kapitel, dass es ganz praktisch ist, dass es für das, was ich euch erzähle, eben das Leben im Geist, dass wir werden sehen, dass der Geist Gottes in uns lebt, in jedem von uns Anteil genommen hat und lebendig und wahrhaftig ist. Also für mich ganz entspannend zu sagen, das, was ich euch erzähle, wie gesagt, ist das Wort Gottes, das Frucht bringt, aber es ist ganz praktisch, das Leben vom Geist in euch, in jedem von uns, das lebendig ist, das wahrhaftig ist. Und dass uns die Freiheit gibt. Ne? Insofern ist es, wie gesagt, was ganz Spannendes. Und wir werden sehen, dass wir die zwei Spannungen haben. Ne? Wir werden den Geist sehen und wir werden sehen das Fleisch, ne? das Weltliche, das, wo wir jetzt physisch sehen, ne? das links und rechts und was wir anfassen können, ne? Das ist, ne, hier Fleisch, das ist materiell, das ist das, was wir sehen. Und eben wie es heißt, der Geist ist das Unsichtbare, das ist aber das Reelle, das was uns die Bibel sagt, das ist das, was eigentlich das Wahrhaftige und das Echte ist. Und das, was wir sehen mit unseren Augen, das ist nur vergänglich, das ist ein Schatten, eigentlich nur von dem, was wir hoffen und erwarten dürfen. Und das ist lustig, ich habe da so den Block, na, wir leben so wirklich ganz extrem im Fleisch, ne? das ist so ganz praktisch. Ne? Ich habe, wie gesagt, den Block so, da habe ich immer so eine Sammelliste von allem Möglichen. Ich bin so ein klassischer To-Do-Schreiber und das Blatt davor, ne, ist so fleischig, ne? Uhren, Batterien wechseln habe ich, Autowerkstatt, Reifen wechseln, ne? Brillengläser wechseln. Ne? Das ist so, wir leben in diesem Fleisch. Ne? Das ist, dort mache ich meine To-Do-Liste und das ist so das, was uns eigentlich beschäftigt. Und für mich wurde dann eigentlich deutlich wieder klar, was ist unsere Daseinsberechtigung? Was ist das eigentlich, wo unser, das, wenn wir den Herrn haben, wo wir uns danach sehnen, wo wir uns ausstrecken, was das eigentliche Entscheidende ist? Ne? Brillengläser wechseln, ja, das werde ich morgen machen, aber auf das kommt es nicht drauf an. Römer 8. Ich bin gespannt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde wille und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Paulus schreibt ja den Römerbrief mit dem eigentlichen Wunsch, er möchte unbedingt nach Rom. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Herzenswunsch Paulus ist, die Gemeinde in Rom zu besuchen. Und wenn er den Römerbrief schreibt, wusste er noch nicht, werde ich nach Rom kommen. Er hat aber eben diesen Wunsch, und deshalb ist der Brief an die Römer auch so speziell, weil er dort alles, das ganze Evangelium reinpackt. Nicht wie in den anderen Briefen zu Teil, wo er dort war und dann den Brief schreibt, Epheser, Galater oder Thessaloniker, und wie die anderen Briefe heißen, wo er dort war, Predigt hatte und dann auf gewisse Fragen der Gemeinde nochmal Bezug nimmt. Man sagt, ja, das habe ich vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, aber habe ich vergessen. Oder wie wir es im Korintherbrief haben, wo direkt er auf Dinge anspricht, die dort nicht in Ordnung sind. So ist der Römerbrief eigentlich ein schönes Beispiel, wo Paulus die ganze Breite des Evangeliums darlegt. Also was in der Sache sehr speziell ist. Und in Kapitel 1 bis 8, wenn man das liest, da beschreibt er eben, stark aus dem Judentum kommen, das Gesetz. Das Gesetz, das uns verurteilt. Und er macht so diesen, so stelle ich mir das vor, beschreibt uns so dieses Szenario von einem großen Gerichtssaal. Ne? Hier links stellen wir sich vor, dass der Ankläger das Gesetz, ne? Links stark, mächtig, das Gesetz, das mit Pauken und Trompeten Anklage gegen uns nimmt. Und die Anklage, die dieses Gesetz hat, ist Tod. Auf der anderen Seite, so ganz, ganz alleine verlassen, steht der Herr, der uns, und das wird man sehen, der uns mit dem Geist und mit dem Wort und mit dem, was er vollbracht hat, verteidigt. Der Verteidiger, der Leben bringt, und hier das Gesetz, das mächtig ist, das Kraft hat und das eben im Fleisch den Tod bringt. Und Paulus beschreibt, wie dieses dieses Gerangel hin und her geht, ne? wie das Fleisch aufbegehrt gegen den Geist und so weiter. Und wir werden sehen, ja, dass Jesus überwunden hat, dass er das Gesetz vollendet hat, dass er das Gesetz bis zum Letzten eigentlich vollendet hat und wir nicht unter das Gesetz fallen. Das Gesetz hat kein Anrecht an uns, obwohl der Ankläger sagt, du fällst aber unter das Gesetz, du als Sohn Adams, ich habe Anrecht auf dich, weil du unter das Gesetz fällst. Und wir werden sehen, dass Jesus eben als der Fürsprecher, als der Anwalt Freiheit in Christus, im Geist, durch seinen Tod und Auferstehung uns gibt. Und das ist eigentlich so die wunderbare Botschaft, die wir in dem Kapitel 8 lesen dürfen, dass Christus der ist, der für uns eingestanden ist und der das Gesetz vollendet hat und uns freigemacht hat vom Fleisch und von der Tod und von der Sünde. Wird man noch einiges davon hören. Es gibt eben keine Verdammnis in denen, die in Christus Jesus sind. Das ist also das Entscheidende. Sind wir in Christus Jesus? Sind wir in ihm und er in uns? Oder sind wir Knechte des Fleisches? Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Ist der Fürsprecher der, der für uns da ist. Genau. In Vers 5 lesen wir, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was des Fleisches ist. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also hier sehen wir diesen Kampf immer deutlich, dass das Fleisch Gott nicht gefallen kann. Und Gott auch deutlich sagt, dass er das Fleisch überwunden hat und nicht Bestand hat vor Gott. Kapitel oder dann Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünden willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und hier sehen wir eben, dass und dort schauen wir uns in Epheser nochmal an, dass ich muss schon gucken. Ich lese weiter bis 12, 13. Wenn aber der Geist dessen, Vers 11, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also die Kraft, die Jesus auferweckt hat von den Toten, die wird auch in unseren sterblichen Leibern mächtig und allmächtig werden, nämlich durch Gott selbst. Und hier ist eigentlich so eine schöne Sache, dass wenn wir lesen, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird dasselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und wenn wir den letzten Vers, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir lesen dort im Querverweis im Epheser, Epheser 4, 22, wenn wir uns das kurz anschauen. Also. Genau, Epheser 4, 22 bis 24. Dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet ihr im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich kann, und das war für mich so schön zu sehen, dass ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet. Ich kann nicht durch Fleisch das Fleisch töten. Ich habe hier den Geist, der die Taten des Leibes tötet. Für mich war eben das Entscheidende, und dort zu sehen, wir haben den Geist, der das Fleisch tötet. Und nicht, dass wir durch, wie es heißt, du kannst den Beelzebub oder den Teufel durch den Beelzebub austreiben. Sondern hier wirklich, wir brauchen den Geist Gottes, oder der Geist Gottes, der in uns mächtig und wahrhaftig ist, der ist der, das, was den Geist, was denn das Fleisch dann austreibt. Wie Jesus sagt, schlag die Hand ab, wenn sie dich zur ja, Sünde verführt. Reiße das Auge aus, wenn es dich zur Sünde verführt. Und so ist hier, wir werden nur Sieg haben durch den Geist der Gottes, der in uns wohnt und der auch wahrhaftig und lebendig in uns Anteil nimmt. Und das Schöne ist, dass wir den Sieg bereits haben. Wir lesen dann im Römer 7, dass der Sieg uns bereits gegeben ist. Also es ist kein Kampf, den wir kämpfen, wo wir nicht wissen, wie geht der Kampf aus. Sondern der Kampf ist entschieden. Wir sehen im Korinther, der Sieg, Korinther 15, wo es heißt, der Sieg ist gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das Ende, der Sieg, das, was uns, wo wir durch müssen, das, was am Ende sehen, das ist die Siegeskrone, die wir erlangen. Wo wir durch müssen, das ist eben das, wie es auch in Kapitel 7 heißt, wo Paulus diesen Satz, den wir wahrscheinlich, oder diese Verse, die wir alle kennen, sagt, das Fleisch begehrt gegen den Geist und ich kämpfe an gegen das, was ist, und ich komme nicht klar mit dem, was dort in mir passiert. Und dieses tägliche Aufstehen, sage ich mal, das ist dieses mühselige, tägliche Überwinden des Fleisches, das ist das, was, solange ich im Fleisch bin, jeden Morgen da. Wenn ich morgens aufstehe, geht es wahrscheinlich manchen auch so, na gut, ich würde lieber liegen bleiben. Also diese Überwindung im Fleisch jeden Tag neu. Das wird sich so lang, bis wir den letzten Atemzug ändern, nie wirklich ändern. Wir werden immer morgens müde aufstehen oder abends müde ins Bett gehen und morgens müde aufstehen in gewisser Weise. Wir werden immer essen, trinken. Diese Sachen werden wir immer machen. Aber das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass der Sieg in Christus, im Geist, für uns bereits durchkämpft und durchgefochten und eigentlich schon erlangt ist. Und dort sehen wir auch, dass die Freiheit im Gesetz und im Fleisch, oder die Freiheit vom Gesetz und Fleisch bereits passiert ist. Das ist eben für mich, wenn ich so mein Leben dort für mich angeschaut habe, war das eine sehr klare Erkenntnis, zu wissen, dass Christus die Gerechtigkeit ist, dass Christus derjenige ist, der es für mich vollbracht hat. Wie gesagt, ich mal zurückgedacht, aufgewachsen, relativ entspannt in einer katholischen Umgebung, also auf dem Dorf, wo für mich eigentlich immer so, die Welt ist in Ordnung, ne? Also schön im Schwäbischen, da wird samstags die Straße gekehrt, sonntags geht man in die Kirche. Das ist vor der Straße wird noch das Auto gewaschen, also diese klassischen. Für mich dort der Gedanke, ein hoher moralischer Standard, ne? Du sollst gut sein, also, ja, so das ist das Geprägte von meinen Eltern, du bist aber auch brav. Also wie man als Schwabe sagt, sei ja anständig und brav und so. Und das ist so, dass dieses klassische, sag ich mal, auch im Fleisch, wo man sagt, ja, ein guter Mensch sein. Ne? Du bist ein guter Mensch und du bist anständig und du bist, bist brav und machst und, ne, und schaffst, ne, gehst schaffen, baust ein Häusle und das ist eigentlich dann so, dann passt das schon. Ne, so. Und die Herausforderung hier ist eigentlich, von dem Fleisch, was dort ist, ganz abzulassen. Das sind oft für mich nicht die Dinge, die Alkohol oder Drogen im Fleisch sind. Das ist fleischig, das ist der Stolz. Das ist zu sagen, ich kann es in meiner eigenen Stärke. Ich bin intelligent genug, gewisse Dinge selber zu machen. Ich kann mein Leben selber organisieren. Ich habe meine To-Do-Liste. Und da komme ich klar. Und das ist eben die Herausforderung. Nee, das Fleisch ist das, wo ich nicht klarkomme. Du brauchst den Geist Gottes und du brauchst das, was in dir lebt, das abzulegen und dich auszurichten nach dem, was Gott für dich eben vorbereitet hat. Genau. Dann gehen wir weiter. Ja, ich überspringe, da ist einfach so viel drin, dass ich dort immer so ein bisschen mehrere Dinge überspringe. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was in Vers 16 steht. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. In der Lutherbibel, wo ich so eigentlich so mich da zurechtfinde, heißt es ein bisschen ähnlich, denn der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Geist selbst gibt Zeugnis, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, wahrhaft, dass ihr Kinder Gottes seid. Wir sind, ja, Söhne, Töchter vom allmächtigen Vater. Das ist die Botschaft eigentlich schlechthin. Wir sind Erben, wie es dann auch später heißt. Wir sind freigekauft. Das, was Paulus dort eben Römer 1 bis 7 oder 8 sagt, der Tod hat kein Anrecht auf uns. Das, was die Schuld und Sünde im Sündenfall mit Adam und Eva dort gemacht hat, das ist nicht mehr präsent. Das ist durch das, dass wir den Geist Gottes haben, nicht mehr präsent, weil wir eingepflanzt sind in Abrahams Samen. Und wir sind wir sind Kinder Gottes. Und wir dürfen rufen, Abba, Vater. Das ist die großartigste Botschaft überhaupt, dass wir Gott als Vater ansprechen, anrufen und nennen dürfen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es muss man sich mal vorstellen, dass Gott die Herrlichkeit im Prinzip an uns abgeht, oder wir die Herrlichkeit Gottes sind mit ihm. Also das ist ja wie unsere Kinder, wie man ja oft so sagt, ne, der sieht so ein bisschen aus wie der Papa, der sieht aus wie die Mama, kommt ganz wie die Mutter oder ganz wie der Vater, wenn er anständig ist und so. Und hier so diese Herrlichkeit Gottes wie es heißt, mit ihm verherrlicht werden. Also wir nehmen Anteil von Gottes Herrlichkeit. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er nicht den Stefan, die Dorit oder die Judith, dann sieht er sich als verherrlichten Stefan im Geist. Er sieht seine Herrlichkeit dort glänzen. Und das ist so viel mehr. Ne? Wenn ich den Stefan angucke, dann schaffe ich das nur manchmal. Ne? Einfach weil wir im Fleiß sind. Aber immer wieder merken wir, dass dieser Geist Gottes da ist. Und dort präsent ist. Und das ist das Wunderbare. Gott nimmt Anteil an uns und wir haben die Herrlichkeit Gottes in jedem von uns. Und Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wie oft habe ich den Satz gelesen, sage, Mensch Herr, da bin ich echt froh, kann mich zurücklehnen und sagen, es hört sich gut an, ne? Ich bin ja noch nicht ganz so alt, aber doch immer wieder, also ich merke mit der Brille, ich muss zum Lesen, wenn ich so lese, immer die Brille runter machen, dass ich es richtig sehe. Also so erste Anzeichen Altersschwäche, das ist noch nicht so lange, aber immer wieder, wenn ich so lese, muss ich die Brille so abziehen. Das ist so ein Zeichen, wo ich merke, ich werde alt. Ich wollte am Dienstag joggen, Das hat nicht wirklich funktioniert. Aber das sind nicht die Leiden, von denen der Herr spricht, aber ein bisschen für mich schon, vielleicht. Ich bin auch das von meiner Art, das ist, ich habe keine Lust zu leiden. Ne? Also der Geri ist jemand, der mag es gern harmonisch. Ne? Ich mag, wenn alles in Ordnung ist. Ne? Am besten ist mir, ne, das ist alles schön geordnet. Ne? Das, es gibt auch, ich mag streiten, mag ich nicht. Also so diese Sache, ich kann mit der Kerstin, also mit meiner Frau irgendwie, wir schaffen es nie wirklich zu streiten, aber es funktioniert irgendwie nicht. Für mich, ne, am liebsten sage ich, Mensch, so denke ich mir, Gerhard, ne, so, du wirst mal so alt und dann sitzt du in einem Schaukelstuhl, ne, so, ich rauche mein Pfeifchen, das ist so, ne, so das Bild habe ich da, ein schöner Hund liegt so vor mir und dann streichelt so, das Kamin ist an und da rennen die Enkel so schön rum und dann guckst du so schön zu und das ist so, ne, also von das Leiden, von dem Paulus dort spricht, das ist mir irgendwie, da will ich nicht ran, ne, da habe ich, sage ich, Herr, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen genauso. Ne? Eben lieber im Schaukelstuhl mit meinem Pfeifchen und alt werden und sagen, Herr, du bist gut und die Enkel werden groß und so weiter. Aber Paulus sagt auch, und das ist so, dass die Gemeinde Gottes wird leiden und jeder Christ wird das Leid, was er ertragen kann, leiden müssen. Ne? Das heißt nicht, das Kreuz, nehme dein Kreuz auf dich, ne? Und den Ballast, den jeder Einzelne hat, den er zu tragen hat, den werden wir tragen müssen. Und ich bin mir durchaus bewusst und ich sage, das ist auch mein Fleisch will das nicht, aber der Geist weiß, dass das Leiden, das Entbehrung, das bringt Segen. Das bringt echten Segen, das bringt Reinheit, das bringt das bringt Klarheit und das hilft manchmal wirklich, den Herrn ganz neu zu entdecken. Ich bin froh, dass wir zwei Pflegekinder haben, die einen immer wieder dorthin bringen, wenn sie eben zu Anfang jede Woche Läuse hatten und man muss das ganze Bett abziehen, war ja mehr Kerstins Arbeit, aber das sind so Dinge, wo man so ganz langsam so kratzt, ne, da leidet man noch nicht wirklich drunter, aber das sind so Dinge, wo man dann merkt, okay, Herr, ich brauche dich, ne, also was ich sagen will, dass du dort merkst, dass der Herr dich in Situationen bringt, wo du ihn brauchst, was gut ist, wo du sagst, Herr, ich brauche das, was du mir gibst und das Fleisch, das hat keinen Bestand. Du zerbrichst mich dort, du machst mich dort neu, damit du in mir wirken kannst. Und du bringst auch die Seiten raus, wo du sagst, das ist, wie es hier heißt, im Fleisch, das sind Dinge, die müssen weg, das ist Stolz, das ist eben, dass ich selber machen kann, dass das dann an die Oberfläche kommt, dass Gott sagen kann, das muss weg, das ist etwas, ja, dass ich möchte, dass du da dran arbeitest. Und ich werde da immer wieder vermutlich drüber stolpern und denken, Mensch, das Pfeifchen im Schaukelstuhl, das wäre auch ganz schön. Aber das ist nicht, ne, das weiß ich, das soll nicht sein und das ist es nicht. Genau. Und eben im da müssen wir ein bisschen weiterlesen, Vers 18, was dort haben wir gelesen, und Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit Wehen liegt bis jetzt und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf jemand, auf das, was er sieht? Auch jemand. Okay, ihr könnt auch lesen, wenn ich. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Die Schöpfung, und das lesen wir auch in Petrus. Petrus sagt da hier, dass wir warten auf einen neuen Himmel, neue Erde. Die Schöpfung ist mit dem Sündenfall vergänglich. Das, auch wie wir, das mit dem ersten Biss von Adam und Eva in den Apfel vom Baum von Gut und Böse, nahm das seinen Lauf, dass die Schöpfung endlich ist, dass Gott was Neues macht, dass Gott in uns, und das ist das, der Geist Gottes sagt es unserem Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden bereits begonnen hat. Und das ist das, was die Schöpfung, so wie wir sie sehen, seufzt und vergänglich ist. Und das versucht sich aufzubäumen, versucht zu verdrängen und versucht im Dunkeln zu leben, weil sie das Licht, was Jesus ist, nicht erträgt und nicht möchte. Und so lebt die Welt im Dunkeln, seufzt. Und wir wissen, dass aber wir auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde warten. Alles wird neu. Wir werden alles neu sehen. Und das Schöne ist, in dieser wohnt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das ist auch für mich dieses noch zu sehr verschobene Denken, was ist denn Gerechtigkeit? Ne? Wir haben Gesetze, wir haben Bücher, wir denken, es gibt so in Anführungszeichen gerecht, du kannst zu einem Anwalt, wenn du dich übervorteilt fühlst und hast dort die Möglichkeit nach Gerechtigkeit zu rufen. Aber Gerechtigkeit ist, wie Gott es sieht, was anderes, wie wir das im Fleisch beurteilen. Das Schöne eigentlich, dort einfach so als das, was mir immer deutlich war, was versteht Gott unter Gerechtigkeit, war immer die Arbeiter im Weinberg. Ne, die Geschichte Matthäus, ich erzähle es euch ein bisschen, ihr kennt sie wahrscheinlich, wo ich ein Stück weit verstanden habe, wie Gott das Gerechtigkeit beurteilt. Nicht nach unserem Denken, dass man sagt, du arbeitest viel, dann bekommst du viel, du arbeitest wenig, bekommst du wenig. Die Geschichte im Weinberg geht ja so, ne? Ein Weinbauer geht morgens um 6 Uhr, holt sich Leiharbeiter. Ne? Die stehen dort, also so stelle ich mir das vor, es gibt einen Platz, wo man Leute holen kann, die zur Arbeit dort warten. Dann holt er die morgens um 6 und sagt, okay, wollt ihr zu mir in den Weinberg, ich habe Arbeit, und die sagen ja, die machen den Lohn aus und die gehen mit ihm. Dann kommt er 3 Stunden später um 9, kommt dann wieder 3 Stunden später um 12 und so weiter. Und dann holt er auch nachmittags um 3 nochmal welche und um 6 Uhr abends, sagen wir mal, ist die Arbeit vorbei, und dann kommen alle Arbeiter von dem Weinberg, stellen sich auf, und der Weinbesitzer fängt mit denen an, die zuletzt kamen, und gibt ihnen diesen einen Silberling und eben belohnt die zuerst, und die dann ganz am Ende sind, die also am frühesten anfingen, nämlich um 6 Uhr morgens, den ganzen Tag durchgearbeitet hatten, die kommen erst zuletzt dann dran. Und die sind dann eigentlich, als die sehen, was die zu Anfangs bekommen, freuen sich im Gedanken, dass wenn die einen Silberling kriegen, und die haben nur 3 Stunden gearbeitet und nicht den ganzen Tag, dann können die rechnen, kriege ich vielleicht 3 oder 4 mal so viel oder mindestens doppelt so viel. Doch überraschenderweise kriegen die genau auch diesen einen Silberling wie alle anderen auch. Dann sagen natürlich, das ist ja ungerecht. Sowas Ungerechtes. Wieso kriegt der jetzt genauso viel wie ich, und der schafft nicht den ganzen Tag durch, in der Hitze schaffe ich wie blöd, Und er kriegt nur, und ich kriege nur dasselbe wie der. Das ist doch nicht gerecht, das ist doch doof. Oder? Das passt doch nicht. Und der sagt dann der Weinbauer, ich habe dir das gegeben, was dir zusteht. Du warst einverstanden und genauso gebe ich dem, der zu Ende kommt, genau das, was ich will und ihm auch zusteht. Ist doch mein Recht. Und das ist die Souveränität Gottes. Wer bin ich zu sagen, ich erwarte aber mehr. Guck mal, der arbeitet nicht so viel, ich mache viel mehr, ich kann doch eigentlich viel mehr erwarten. Und das ist für mich so, so ein kleines, ich sag mal, so ein kleiner Funke zu verstehen. Gottes Gerechtigkeit, was ich damit sagen will, ist anders wie die, wie wir uns das vorstellen. Hier geht es vielleicht um, ich sag mal, die Errettung, dass wir wissen, okay, das ist die Errettung, sodass dass Gottes Gnadengabe der Errettung nicht auf Werke beruft, sondern wirklich darauf zu sagen, okay, ich weiß, ich bin schuldig, ich bin Sünder, Herr, nimm mich. Und dann der Herr den errettet, den er möchte. Aber für mich, Gottes Entscheidung, Gerechtigkeit ist nicht die, die ich so sehr stark in mir, in meiner Logik, in meinem fleischlichen Denken so verinnerlicht habe. Das war für mich ein ganz wichtiges Entscheidendes. Die Gerechtigkeit Gottes, sie wird gerecht sein und jeder wird sie akzeptieren müssen, weil Gott souverän ist und Gott jedem Menschen deutlich machen wird, dass wenn wir ihn erleben und vor ihm niederfallen, dann jeder wissen wird, ich bin schuldig, ich bin sündig. Ohne dass er das in Frage stellen wird. Das werden wir wissen und das wird sicher so sein. Gut. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit oder unseren Schwachheiten zu Hilfe, Vers 26. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, das ist so ein Vers, den man wahrscheinlich irgendwie über dem Bett hängen hat oder irgendwo stehen hat. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Sorry. Vers 26. Wie soll man Gott anbeten? Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Sagt er nur, danke Herr, dass du dort einspringst, unserer Schwachheit zu Hilfe. Jesus selbst hat seinen Jüngern, als wir als Jesus sagte, die Jünger ihn fragten, wie sollen wir beten? Und dann Jesus sagte, und ich denke, das Vater Unser ist was wir alle kennen. Und dort sagt Jesus, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Und dann unser tägliches Brot. Ja, also, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn ich bete, sage ich, Herr, du bist gut, aber ich brauche. Ne, so der erste Satz, den schaffen wir noch, ne, Herr, du bist gut und praise the Lord und so. Und dann geht's, ich möchte das, ja, dieses und jenes. Ich, Herr, mach du das, ne, dass die Gemeinde und mach du das, wir dort. Und Jesus lehrt uns so zu beten, dass Vater uns im Himmel, dein geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also die ersten zwei Sätze oder die Hälfte des Gebets ist, den Herrn zu preisen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist das, was wir als in der Ausrichtung der Geist dann betet. Und wie es im Johannes heißt, ne, die wahren Anbeter werden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deshalb, der Geist in uns ist nur dann, oder wird den Herrn so anbeten, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Und da bin ich froh, dass es die Zusage ist, ist sie nicht wunderbar zu wissen, dass, dass der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. Also wir sind nicht ganz auf uns gestellt. Ne? Wir sind nicht ganz, wenn wir beten, nimmt der Herr uns nicht ganz, sondern er kennt unsere Schwachheit, er kennt unsere, unsere Anliegen, er kennt auch, wie wir es dann lesen, der Geist erforscht unsere Herzen und er weiß, was das Trachten ist. Also er kennt uns eigentlich, ja, er kennt uns so bis das, was in unserem Innersten ist, das, was eigentlich in jeder Tiefe und Ecke und in der hintersten Ecke ist das, was er kennt und er erforscht das. Das ist auch so ein Wort, was ich wirklich aus, der erforscht unser Herzen. Also geht nicht wissenschaftlich an die Sache ran, indem er irgendwelche Statistiken macht und erforscht so. Aber da gibt es Dinge zu entdecken in unseren Herzen. Das fand ich so spannend, dass er dass er da Dinge entdeckt, die neu sind, die wahrhaftig sind, die lebendig sind, die real sind und die wir wahrscheinlich selber noch nicht kennen, was dort in dem Reichtum irgendwo da ist. Und eben, das ist oft, wenn man an die Schwachheit denken, dann ist, wenn ich mich anschaue, dann sehe ich, das ist eben diese entweder Ignoranz oder Egoismus, den wir an den Tag legen, dass er sagt, ich, ne, so Herr Gott, und dann kommt relativ schnell ich. Mach du das, ne, dass alles gut wird, ne, mach du, aber dein Reich komme, ne, dein Wille geschehe. Und alles andere wird dann wie es in Vers 28 heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also dann, ne, sorg dich nicht, jeder Tag hat seine eigene Sorge, sorg dich nicht mit dem, was morgen ist, sondern, ja, heute ist der Tag und sorg dich nicht, was für morgen ist. Da bin ich weit davon entfernt. Ne? Als Schwabe guckst du immer noch, hast du ein bisschen Bankkonto, so ein bisschen ansparen, das tut ja gut. Ne? Das ist ja das, was man weiß, so, ne? Man spart so. Ne? Man, so als, du kriegst als Säugling, ne? Kriegst du dein Sparbuch, kriegst du mit in die Wiege und dann läuft es so mit. Ne? Oder dein Bausparvertrag. Ne? Das ist so klassisch. Ne? Der Bausparvertrag gehört irgendwie dazu. Ne? Hat jeder von uns oder hatte. Ne? Ist irgendwie klassisch, klar, gehört dazu. Aber das ist genau das, was den Bausparvertrag ist, wirklich, dass du die Wohnung nimmst, die der Herr dir vorbereitet hat. Ne? Also zahl ein in Dinge, die Ewigkeit haben. Ne? Wie die Wohnung, die Gott für uns vorbereitet hat, ne? Zahl dort in den Bausparvertrag ein. Der ist ewig, ne? Der hat Ewigkeit bestanden. Ne? Das Häusle, das hält ein paar Jahre und dann wird das zu Staub verfallen irgendwann. Eben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann gibt es diesen dieses schöne Reihenfolge, die ja dort im Vers 30 beschreibt. Und er hat sie ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht. Er hat sie ausersehen, vorherbestimmt, er beruft sie, gerecht gemacht und verherrlicht. Ne? Also er sieht eigentlich nicht, und das ist das, wo unser Verstand und unsere Logik bei weitem nicht, sondern das ist der Geist, der den wir brauchen, um zu verstehen, dass das Außersehen und Verherrlichung, dass das eigentlich schon dort beginnt. Ne? Dass er, wenn wir jetzt dort reingehen und uns das anschauen, was das heißt, ich weiß es nicht. Dass er uns vorherbestimmt hat vor Ursprung der Welt, wie es im Epheser heißt. Ne? Das ist vor der Schöpfung hat er uns in sich geschaffen. Und deshalb auch am Ende die Verherrlichung, weil wir in ihm waren, und am Anfang und am Ende in ihm, und deshalb auch verherrlicht. Außersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht. Gott gibt Anteil an seiner Herrlichkeit jedem von uns. Und das ist das Anteil oder Verherrlichung, dass wir Anteil haben an Gottes Herrlichkeit. Und das ist Wahnsinn. Ne? Das ist schlicht und einfach phänomenal. Gut. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ne? Das ist so. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Ne? Das ist das, die Gerechtigkeit hier auf der Seite. Die macht, ne? Welche Anklage will sie erheben, die sich stark auftürmt und eben Hölle, wo ist dein Sieg, oder Tod, wo ist dein Sieg, Hölle, wo ist dein Stachel, oder umgekehrt. Hat keinen Anteil, kein Anrecht. Hölle und Tod, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel? Er ist nicht da. Wer will Anklage erheben gegen uns? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Er ist es. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist. Der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist der, der für uns eintritt, der Anwalt, der Staatsanwalt oder derjenige, der für uns eintritt und uns freigekauft hat, ne, als Unterpfand. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eigentlich ein Satz, wo ich eigentlich nur Amen da am Ende geschrieben habe. Wow, das ist, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Ne? Und weder Hohes noch Tiefes, Mächte oder Gewalten. Die Liebe Gottes, die durch seinen Sohn Jesus Christus ja für uns da war. Nichts kann uns scheiden von der Liebe, die bedingungslos festgeknüpft, und von der Liebe kann uns nichts trennen. Und wenn ich den ersten Satz nochmal lese, gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Unsere Bestimmung, im Geist zu wandeln. Unsere Bestimmung, eben zu sammeln, oder das mehr und mehr ihm gleich zu werden, ne? Abzutun von den fleischlichen Dingen und auszurichten zu dem, was im Himmel ist. Und oft fällt es uns so schwer, und das ist schön zu sehen, dass Paulus sagt, ja, der Geist weiß es, dass wir schwach sind. Er kennt unsere Schwachheit, er kennt, aber er tritt ein für uns. Und es gibt nichts, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Das ist eine Aussage, die eben die steht. Und Gott dasselbe gestern, heute in Ewigkeit. Ja. Gibt uns die Gewissheit, dass wir Geliebte sind und dass nichts uns trennen kann von seiner Liebe. Ja, ich danke dir. Was will ich dazu sagen, Herr? Und was will ich mehr dazu sagen, als dass nichts uns trennen kann, Herr, von deiner Liebe. Du bist der, der uns zuerst geliebt hat. Und ja, ich danke dir, dass dein Geist unserem Geist sagt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Dass wir verherrlicht sind mit dir, auferstanden und ewiges Leben haben, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir in den Leiden, durch die wir durchgehen, einfach auch wissen, dass, ja, dass es jedem sein Kreuz und sein das, was er zu tragen hat, ja, ist leicht und unträglich. Ne? Die Burden ist leid. Und es ist absehbar. Und lass uns eben den Lauf laufen, Herr, dass wir wissen, dass die Siegeskrone, dass die Krone bereitsteht für jeden von uns, die wir, Herr, im Geist wandeln, die wir in dir sind und im Geist wandeln, um zu sehen, dass die Krone, die Siegeskrone da ist. Und du sagst, du bist ein guter und wahrhaftiger, ne? Tritt ein in das Reich. Danke, Herr, dass es einfach auf guten Boden fallen, Herr, dass es Frucht bringt, 30, 60, 100-fach, so wie du bist, Herr. Und du, ja, du bringst es zum Wachsen und zum Gedeihen, Jesus. Danke dir dafür. Amen. Gut.